Halleluja. Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass so viele da sind, auch etliche Neue, die ich jetzt die Tage nicht gesehen habe. Das ist gut, das gibt mir Gelegenheit zu wiederholen. Lehrer möchten gerne wiederholen, die lieben es zu wiederholen. Ich habe die beiden anderen Einheiten gesprochen über ganz wichtige, anfängliche Gebote des Herrn. Die Gebote Gottes sind so wichtig, deswegen, weil die Gebote der Weg sind, Gott zu erkennen. Ohne dass wir seine Gebote ernst nehmen, wir können Gott nicht erkennen. Und alles hängt davon ab, dass wir ihn wirklich erkennen. Alles hängt davon ab. Weil wenn wir ihn nicht erkennen, werden wir nicht in sein Bild verwandelt. Und wenn wir nicht in sein Bild verwandelt werden, in seine Sanftmut, in seine Freundlichkeit, in seine Klarheit, in seine Reinheit, in seine Kühnheit, in seine Barmherzigkeit, ja, dann verpassen wir unsere Berufung. Das ist, wozu wir berufen sind, in das Wesen Christi umgestaltet zu werden. Das ist der Auftrag, das ist unsere Berufung. Und das ist, was Gott wirken möchte. Und nur so kann er dann auch durch uns, sprich durch die Gemeinde, an der Welt wirken. Wenn wir nicht in eine tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn kommen, dann sind wir nicht brauchbar. Wir sind nicht ein Kanal, durch den Gott fließen kann und seinen Segen in die Welt geben kann. Gott hat nur eine Möglichkeit, diese Welt zu erreichen, und das ist durch die Gemeinde. Es gibt nur eine Gruppierung von Menschen, die grundsätzlich in der Lage ist, auf eine echte Art und Weise mit den Mächten der Finsternis in der Himmelswelt umzugehen. Und das ist die Gemeinde. Niemand sonst kann das. Und tragischerweise ein Großteil der Gemeinden, die es gibt auf dieser Welt und auch in unserem Land, sie haben das überhaupt nicht im Blickfeld. Ihre Aufgabe ist, Raum zu machen für den Segen Gottes. Ihre Aufgabe ist, den Feind zum Schweigen zu bringen, der Tag für Tag, Nacht für Nacht Lügen ausgießt über diese Menschheit. Lügen über Gott, dass sie von ihm fernbleiben, dass sie nicht damit rechnen, dass er da ist, dass er eingreift, dass er hilft. Die Menschheit wird zugemüllt. Ununterbrochen mit Lügen. Und Lügen, die gehört und geglaubt werden, sind Gefängnisse. Sie bauen Gefängnisse, werden aus Lügen gebaut. Und die einzigen auf diesem Planeten, die imstande sind, diese Bollwerke niederzureißen, diesen Feind zum Schweigen zu bringen, ist die Gemeinde. Und wir sind, wenn wir realistisch uns betrachten, wenn wir anschauen, was die Bibel über die Gemeinde und über das Leben der Gemeinde sagt, wir sind noch sehr weit davon entfernt, auch nur anzufangen, unsere Berufung auszuüben und Herrschaft zu nehmen über die Mächte der Finsternis, zu tun, was Paulus geboten hat. Das ist ja auch ein Gebot Gottes, auch wenn es nicht so formuliert ist, dies ist das Gebot, aber es steht ganz klar, wir haben zu kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Also das ist ein Gebot. Etwas, wovon Jesus nicht gesprochen hat, weil Jesus ganz andere Dinge am Anfang irgendwie als Grund legen wollte. Und ich sagte es, das war ein wichtiger Gedanke, dass Gebote Reihenfolgen haben. Wenn wir die ersten Gebote nicht beachten, wir sind nicht in der Lage, andere nachfolgende Gebote zu erfüllen. Und deswegen müssen wir da beginnen, wo auch der Herr beginnt. Und da gibt es diese grundlegenden Gebote. Und das war das erste: Glaubt an mich. Wir müssen lernen, einen Glauben zu entwickeln, einen Glauben in uns wachsen zu lassen, einen Glauben, wie die Schrift sagt. Und dieser Glaube wird uns dazu führen, dass wir ihn suchen, dass wir Kontakt machen, dass wir Begegnungen haben mit Gott, dass wir uns auftun und dass wir ihm erlauben, uns zu berühren, uns zu erfüllen, uns zu prägen, uns ins Licht zu stellen, uns zu zeigen, wo wir in verkehrten Dingen drin sind, wenn wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen, und zwar auf eine regelmäßige Art und Weise, wir haben keine Chance zu wachsen. Wir können nicht wachsen, weil geistiges Wachstum ist nicht das Ansammeln von Theorien und von Gedanken über Gott. Geistiges Wachstum ist, Gott wirkt in mir, was ich mir nicht selber verschaffen kann. Das ist geistiges Wachstum. Gott verändert mich. Gott prägt mich um. Gott lässt mich teilhaben an seinem Leben. Wir kommen zu ihm, weil wir ihm glauben. Weil wir glauben, dass wir hilflos sind und vollständig unfähig sind ohne ihn. Deswegen kommen wir zu ihm. Und deswegen ist es so hilfreich und so gut, dass wir immer uns bemühen, beides zu sehen, unseren erbärmlichen, unseren ärmlichen, unseren jammervollen Zustand und das Angebot Gottes. Beides müssen wir sehen. Wenn wir nur unseren Zustand sehen, sind wir total frustriert. Aber wenn wir nur die Fülle Gottes sehen und dann sogar in einem Pseudo-Glauben irgendwie so auf alte charismatische Art und Weise denken, ja, wir haben es und wir sind die Überwinder und wir haben alles und alles ist gut, dann werden wir Spinner, wir heben ab und unser Leben hat mit der Realität dann immer weniger Kontakt. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Trauer, die nichts mit einer weltlichen Traurigkeit zu tun. Jesus sagt, selig sind die Trauernden, sie werden getröstet. Das ist nicht, wenn du einen Trauerfall in der Familie hast, sondern durch das Licht Gottes deinen Zustand siehst. Dann trauerst du. Sagst, Gott, das ist doch so viel mehr. Das ist doch so was anderes, wozu du mich gerufen hast und was du mir anbietest. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wir bekommen von ihm, wenn wir unseren Zustand sehen, aber dann dabei nicht stehen bleiben, sondern sagen, er ist die Antwort. Und deswegen suchen wir ihn, deswegen kommen wir in seine Gegenwart, deswegen machen wir Kontakt mit ihm. Und heute möchte ich über das Dritte sprechen. Das Dritte dieser grundlegenden Gebote. Glaubt an mich, kommt zu mir. Und jetzt ist das Dritte, bleibt in mir. Wie lernen wir in der Gegenwart Gottes zu bleiben? Wie lernen wir das, was wir, wenn wir uns disziplinieren, wenn wir gelernt haben, mit den Waffen des Geistes zu überwinden, die Trägheit des Fleisches und wir heben ab in die Dimension des Geistes, wir kommen in die Gegenwart Gottes, in das Licht, in die Kraft, in die Klarheit, in die Ermutigung, in die Hoffnung, die der Geist wirkt. Dann aus dieser Erfahrung heraus, wie behalten wir möglichst viel davon im Alltag? Und das habt ihr, denke ich, alle schon erlebt, ihr die Erfahrung der Gegenwart Gottes kennt. Sobald wir in den Alltag gehen, fangen wir an, das zu verlieren. Irgendwo gibt's Löcher, wie so ein Sieb, da geht das raus irgendwie. Ja, und wir verlieren das. Ja. Aber wir können lernen, in Verbindung zu bleiben. Und das ist ein so wichtiges Gebot. Lass uns einmal zu Johannes 15 gehen und wir wollen das heute Morgen anschauen und ein bisschen beleuchten, was das bedeutet, in ihm zu bleiben. Das ist ein Gebot Gottes, genauso wie nicht zu lügen, nicht zu stehlen. Bleibt in mir. Johannes 15. Und dann lese ich einmal die ersten Verse. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe, die an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Da haben wir es. Und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus spricht hier in einem ganz einfachen, verständlichen Bild. Und er sagt, es muss eine lebendige Verbindung hergestellt werden und diese Verbindung muss bleiben. Weil da ist ein Strom von Leben aus Gott, der fließt und der fließt in uns hinein. Und wenn dieser Strom unterbrochen wird, werden wir keine Frucht bringen. Und was ist die Frucht, die wir bringen sollen? Das Wesen Christi, die Frucht des Geistes. Das ist das Erste. Nicht Bekehrungen, Gemeindewachstum, sondern das Wesen Christi. Demut Christi, die Freundlichkeit Christi, die Klarheit und die Kühnheit und all diese Aspekte des Wesens Gottes sind nie ein Gegensatz. Ja? Jesus ist nicht messerscharf und dann ist er nicht mehr Liebe. Und wenn er Liebe ist, dann hört er nicht auf, irgendwie total klar zu sein. Alles gehört zusammen. Und in seiner Liebe ist er klar. Und viele Menschen verstehen das nicht und sie denken, ja, ist Gott jetzt Liebe oder ist er einfach, beharrt er auf bestimmten Dingen und sagt, das ist so und das muss so sein und das wird so sein, auch in deinem Leben. Und wir fühlen irgendwie, ja, aber wenn er mich so angeht, dann ist es ja nicht Liebe. Weil wir menschliche Vorstellungen haben über die Liebe Gottes. So, Jesus sagt hier, wenn wir diese Verbindung nicht halten, dann sind wir getrennt von ihm und dann hört dieses Leben auf zu fließen. Seine Hoffnung, seine Ermutigung, seine Kraft. Es ist tatsächlich möglich nach den Aussagen Jesu. Und Paulus bestätigt das. Man kann an Jesus gläubig sein und ist von ihm getrennt. Das ist schrecklich. Weil das heißt, ich bin nur noch meiner Weisheit überlassen, meiner Kraft, meinen Möglichkeiten. Und dann werde ich das hervorbringen, was mein ungläubiger Nachbar auch hervorbringt. Nichts mehr. Weil ich gar keine Möglichkeiten habe, etwas Übernatürliches hervorzubringen. Und Reinheit, Demut, Klarheit, Kühnheit, Barmherzigkeit ist übernatürlich. Entweder Gott wirkt es in mir oder ich habe es nicht. Niemand kann das aus sich ja selber raus kultivieren. Und an vielen, vielen Stellen wird echte Demut verwechselt mit einer menschlichen Freundlichkeit, mit einer menschlichen, bescheidenen Art und Weise. Und da sind Welten dazwischen. Da sind Welten dazwischen. Wir kennen so wenig das wahre Wesen Christi. So wenig. Das ist unser Problem. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, weil wir dann nur noch unsere Möglichkeiten haben. Nur noch das haben, was wir von zu Hause aus mitbringen. Von unserer Erziehung, aus dieser Kultur, aus dem Leben in dieser Gesellschaft. Und Paulus bestätigt das. Er redet zum Beispiel im Galaterbrief von Menschen, die versuchen, durch Werke gerecht zu werden. Die also gar nicht verstehen, was die Grundlage unserer Beziehung zum Herrn ist. Und sie haben sich Regeln aufgestellt und Ordnungen und Dinge. Und die müssen sie machen. Und wenn sie die richtig machen, dann haben sie irgendwie eine Hoffnung, Gott wohlgefällig zu sein und seine Gnade zu bekommen. Das nennt die Bibel Gesetzlichkeit. Und Paulus sagt, wenn wir das tun, sind wir abgetrennt von Christus und aus der Gnade gefallen. Viele, viele Gläubige habe ich getroffen, die sagen, ja, wenn du gläubig bist, du kannst nicht aus der Gnade fallen. Sorry, das ist nicht, was die Bibel sagt. Du kannst sehr wohl aus der Gnade fallen. Du sollst nicht und ich rate nicht dazu. Aber es ist möglich. Es ist möglich. So, wir haben lauter Ideen über Glauben, die kommen irgendwoher, aber nicht aus der Bibel. Man kann als gläubiger Christ aus der Gnade fallen. Das heißt nicht, dass wir in die Hölle gehen. Aber das heißt, der Strom des Lebens, die göttliche Befähigung fließt nicht mehr. Gnade ist die göttliche, übernatürliche Kraftausstattung, seinen Willen zu tun. Das ist Gnade. Und von dieser Gnade sind wir abgetrennt, abgeschnitten. Und dann wird nichts mehr Besonderes passieren in unserem Leben. Und da ist keine Chance, dass Gott uns gebrauchen kann. Ein wirklicher Segen für andere zu sein. So, Jesus ringt darum. Er macht es so klar. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Ihr müsst unbedingt in mir bleiben. Unbedingt. Weil sonst habt ihr keine Chance. Sonst bringt ihr keine Frucht. Und das ist doch, wozu wir gerufen sind. Wir sollen Frucht bringen. Das ist unsere Erwählung, unsere Berufung, Frucht zu bringen. Und jeder ernsthafte Jünger Jesu hat das Ziel, ich will Frucht bringen, ich will in das Bild Jesu umgestaltet werden. Wenn das nicht dein Ziel ist, kannst du dich heute bekehren und umkehren aus deinen falschen Lebenszielen. Wenn dein Ziel nicht ist, ich will Jesus immer ähnlicher werden, dann musst du umkehren aus deiner Unabhängigkeit, aus deinem selbstsüchtigen Leben. Ein wahrer Jünger hat das Ziel, ich will wachsen, ich will, dass Gott verherrlicht wird durch mein Leben, indem ich Jesus immer ähnlicher werde. Jesus wird verherrlicht, indem ich in sein Wesen umgestaltet werde. So wird Jesus verherrlicht, nicht indem ich die korrekten Lieder singe. Und mich an äußere Formen irgendwie anpasse, damit ich nicht auffalle. So, das ist ein so ernstes und so wichtiges Thema. Da steht und fällt unsere Berufung, in Kontakt zu bleiben mit Gott. Erst Kontakt zu machen und dann dafür zu sorgen, dass dieser Kontakt nicht mehr abreißt. Und dass wir lernen, in dieser Verbindung zu bleiben. Und Jesus gibt hier zwei Hinweise, auf die wir achten sollen oder die beschreiben. Was heißt das, bleiben in ihm? Was heißt das, in dieser Verbindung zu bleiben? Wie bleibt der Kanal offen? Wie fließt das Leben aus Gott? Zwei Hinweise in diesem Kapitel hier. Und er sagt einmal, er spricht von den Worten, von seinen Worten, die in uns bleiben müssen. Und das Zweite, bleibt in meiner Liebe. Wir bleiben in Jesus, wenn wir in seinen Worten bleiben. Und wir bleiben in Jesus, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Das sind die beiden Dinge, um die es geht und die wir lernen müssen. Nun, wir haben schon sehr viel gehört und hören das immer wieder, wie wichtig das Wort Gottes ist. Einen Aspekt möchte ich einmal hier noch mal kurz in Erinnerung bringen. Das Wort muss bleiben in uns. Und das heißt, wir studieren, wir lesen einen Bibelvers, wir hören eine Verkündigung, wir bejahen das. Sagen, ja, das ist richtig, das ist in der Bibel, das glaube ich, ja. Und dann gehen wir hier raus oder gehen aus unserem Zimmer, wo wir Gott gesucht haben, Bibel studiert haben. Und dann passieren Dinge oder wir tun Dinge in unserem Leben und wir haben überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was hat das Wort eigentlich gesagt und passt das, was ich jetzt gerade geredet habe, passt das, wie ich mich gerade verhalten habe, passt das, was ich gerade fantasiert habe, passt das, was gerade aktuell ich mache in meinem Leben, passt das überhaupt zusammen mit dem, was ich eben noch gehört habe? Religiosität ist deswegen so gefährlich, weil sie eine selbstgewählte Blindheit ist. Wo wir uns entschieden haben, aus der Motivation, wir wollen weiter in Unabhängigkeit leben. Wir haben uns entschieden, wir werden nicht prüfen. Wir behalten nicht das Wort und schauen, was sagt das Wort, über wie ich meinen Mund gebrauchen soll? Wie passt das zusammen, wie ich jetzt gerade mit jemandem gesprochen habe, jemanden angeschrien habe, jemanden irgendwie böse angesprochen habe? Wie passt das zusammen? Und weil wir dieses Bleiben im Wort nicht haben, können wir nicht überführt werden. Wir merken gar nicht, was wir reden. Wir merken nicht, was wir denken. Wir merken nicht, was wir fantasieren. Wir merken nicht, aus welcher Motivation heraus wir protestieren. Sondern wir denken, wir sind die Unschuldslämmer, wir sind die liebsten Menschen. Ja, nehmen wir ganz konkrete Dinge. Da ist Sünde in der Gemeinde. Und da gibt es klare Anweisungen, was das Wort Gottes sagt, wie mit fortgesetzter, mutwilliger Sünde umgegangen werden muss. Ihr alle habt die gelesen und wenn die aus der Bibel vorgelesen werden, wir sagen ja, Amen, Wort Gottes. Aber sobald die Gemeindeleitung sagt, hier muss jetzt gehandelt werden, wir werden jetzt diese Menschen, die in Trunksucht oder in Unzucht leben, wir werden die konfrontieren und wir werden sagen, pass auf, wir sind für euch und wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die Sünde oder wir müssen von euch lassen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wir alle lesen das. Habt keinen Umgang mit Unzüchtigen. Ja? Gibt es hier jemanden, der sagt, ich bin gläubig, der das noch nie in seiner Bibel gelesen hat? Nein, jeder wird sagen, ja. Viele werden sogar wissen, das ist 1. Korinther 5. Habt keinen Umgang mit Unzüchtigen. Aber wenn dann die Gemeindeleitung sagt, wir müssen, weil diese Person sich weigert, aus dieser illegalen, unreinen Beziehung auszutreten, wir müssen uns von dieser Person trennen, kommt der Protest. Aber der Protest ist nicht, weil ich nicht übereinstimme mit der Bibel, weil ich nicht glaube, dass die Bibel war, sondern der Protest ist, nein, das dürfen wir nicht machen, wir müssen hier Liebe zeigen. Und da ist wieder diese Blindheit. Wir behalten nicht das Wort. Wir nehmen nicht das Wort und sagen, ja, von welch einer Liebe spreche ich eigentlich? Gibt es eine größere Liebe als die Liebe Gottes? Wollen wir wirklich glauben, wir sind liebevoller als der liebe Gott? Hallo, aber weil wir nicht bleiben im Wort, weil wir einen religiösen Sektor haben, das ist der Gottesdienst oder die Gebetsstunde oder unsere stille Zeit, da haben wir einen frommen Sektor und da darf Gott regieren, da ist das Wort, da ist die Wahrheit und dann steigen wir aus dem kleinen Sektor in das wirkliche Leben hinein und wir bleiben nicht mehr im Wort. Und auf einmal ist das Wort nicht mehr der Maßstab, an dem meine Entscheidungen und meine Verhaltensweisen und meine Denkweisen und meine Fantasien gemessen werden. Verstehst du, wie gefährlich das ist, wenn wir nicht im Wort bleiben? Wir haben die dollsten Ideen über uns und wir erheben uns dann über Menschen, die klar sein wollen, die sagen, Entschuldigung, ich bin Gott verpflichtet. Ich muss tun, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hab keinen Umgang mit Unzüchtigen. Aber wir fühlen uns voller Liebe und wir verachten den, der die Bibel ehren will, der Gott ehren will. Weil wir Ideen haben über Liebe, die kommen aus dem Heidentum. Aber wir sehen das nicht, weil wir nicht in der Lage sind, im Licht zu leben. Weil wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Einstellung, unsere Haltung nicht messen an dem Wort. Wir haben eine selbstgewählte Blindheit. Und in dieser Blindheit werden wir uns aufregen über Menschen, die Gott ehren wollen, die in Reinheit leben wollen. Wir werden sie bekämpfen, wir werden sie verfluchen, wir werden sie beschimpfen, wir werden ärgerlich werden, wir werden alles Mögliche tun, ohne den geringsten Schimmer zu haben, wie weit wir uns von Gott entfernt haben. Hallo, versteht ihr jemand, wovon ich spreche? Bleiben in seinem Wort heißt, sein Maßstab gilt immer noch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Sein Maßstab gilt immer noch auf der Arbeit. Sein Maßstab gilt immer noch einfach, wenn ich irgendwelche praktischen Dinge des Lebens tue. Sein Maßstab gilt immer noch, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Hallo? Nichts gegen Fernsehen, aber es gibt Dinge, wenn du in Reinheit leben willst, die wirst du dir nicht anschauen. Und wenn ein Gläubiger Gefallen daran findet, Unreinheit, Bosheit, Sex, Blood and Crime sich anzuschauen, dann ist er ganz, ganz, ganz weit weg von biblischen Realitäten. Weil er diesen Schnitt wieder macht. Ja, Jesus sagt, ich soll meine Augen bewahren. Jesus sagt, ich soll meine Augen abwenden vom Bösen. Aber jetzt bin ich kaputt und der Alltag hat mich geschafft und jetzt muss ich mich erholen. So, du erholst dich, indem du dich in ein Jauchebad legst, ja? Das ist Erholung? Hallo! Aber weil wir das, was wir tun, nicht bewerten an dem Wort, werden wir nicht beunruhigt. Überführung kommt, wenn wir bleiben im Wort. Und sagen, jetzt halte ich mal inne, was mache ich eigentlich gerade? Was rede ich gerade? Was denke ich gerade? Was fantasiere ich gerade? Und da lege ich mal das Wort Gottes, das ja in mir ist, das lege ich jetzt daneben. Was sagt das Wort über meine Gedanken? Was sagt das Wort über meine Fantasie? Was sagt das Wort? Und Wahrhaftigkeit heißt, ich habe mich entschieden, dass das Wort meine Gedanken richten darf. Nicht verdammen. Richten, das heißt ein Urteil sprechen. Und ich gehöre zu Jesus und ich stelle mich auf seine Seite und tu mal so, als wenn ich ein Fremder bin. Ich bin mit Jesus eins. Ich stimme mit seinem Wort überein. Und dann schaue ich mir an, was der Typ gerade gesagt hat. Und dann muss ich sagen, sorry, ich hab dich lieb, aber was du da erzählt hast, ist totaler Müll. Das ist nicht akzeptabel. Kehr bitte um. Ja, du hast wirklich recht. Das stimmt. Wenn man das so betrachtet, und man kann es eigentlich nur so betrachten, dann bin ich verkehrt und du hast recht und ich komme jetzt auf deine Seite. Und ich sage, diese Art von Reden in meinem Leben nicht mehr. Bleiben in seinem Wort. Das heißt, sein Wort ist immer noch der Maßstab für mein Denken, für mein Verhalten, für meine Umgangsweise. Manchmal Menschen werden in bestimmte Dinge angesprochen und werden ermahnt. Es gibt Ordnungen in der Bibel. Und wir werden angesprochen, weil diese Ordnung nicht eingehalten wird. Eben habe ich schon von Unzucht gesprochen. Können andere Dinge auch nehmen. Ja. Und dann sagen wir, hey, halt, das ist privat. Mit anderen Worten, du hast damit gar nichts zu tun. Du bist zwar mein Bruder oder du bist zwar Gemeindeleitung, aber das ist privat. Lass uns ins Wort schauen, wo die Grenze vom... Es gibt wirklich privat. Es gibt wirklich privat. Und da regierst du und niemand sonst. Nicht einmal Gott wird da irgendwie dir reinreden und irgendwie bestimmen wollen. Es ist absolut privat. Und du darfst machen, was du willst. Aber wir müssen herausfinden, wo ist die Linie zwischen privat und zwischen Reich Gottes? Wo ist die Linie? Und wie du zu Hause mit deiner Frau umgehst oder deine Kinder vergötterst und verzärtelst und dich erziehst nach den Ordnungen Gottes, ist nicht privat. Hallo? Wie du arbeitest und dich benimmst deinem Chef gegenüber, ist nicht privat. Weil es Ordnungen Gottes betrifft. Überall, wo Gott gesprochen hat, ist nicht privat. Hat Gott etwas gesagt über gestreift oder kariert? Nein. Also, Carola ist frei, heute gestreift zu gehen. Und niemand kann sagen, in dieser Gemeinde ist kariert angesagt. Und umgekehrt. Und wenn es heute Nachmittag beim Essen zwei Sorten Pudding geben würde, Karamell und Schoko, du darfst wählen. Und du hast drei Wahl. Kein Pudding, Schoko oder Vanille oder die vierte Wahl ist, du nimmst beide. Privat. Solange du nicht mein Pudding weg isst, alles privat. Privat. Das heißt, niemand kann kommen. Ich habe aber vom Herrn, du musst so machen. Und wenn jemand so kommen würde, ich habe einen prophetischen Eindruck und Gott hat mir gesagt, heute ist ein besonderer Tag und alle müssen kariert gehen oder alle müssen Vanille essen oder irgendetwas, dann sagt, lieber Bruder, diese Eingebung, liebe Schwester, diese Eingebung ist nicht aus dem Heiligen Geist. Komm wieder in die Normalität zurück. Oh, Gott hat gesprochen, Gott hat mir das offenbart, oh weia, wenn ich jetzt Vanille esse. Nein, wir sind ganz locker. Der kann nicht gesprochen haben, weil der Gott, dem wir dienen, spricht in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und deswegen können wir mutig, ohne Angst zu haben, dem Heiligen Geist zu widerstehen, können diesem Bruder oder dieser Schwester sagen, dein prophetischer Eindruck kommt aus deinen Gefühlen oder aus irgendwas anderem. Vergiss es, Bruder. Komm mir nie wieder mit diesem Quatsch und bitte belästige auch die anderen nicht mit so etwas. Hallo. Aber wenn jemand uns sagt, hey, ich habe gesehen, wie du mit deiner Frau umgegangen bist, ich möchte dir mal sagen, das geht so nicht, das ist nicht akzeptabel. Dann darf ich nicht sagen, du, was geht dich das an? Das ist privat, das war auf der Straße, das war gar nicht hier drin. Das war auf der Straße. Oder bei mir zu Hause, wo du zufällig zu Gast saßt. Das geht überhaupt niemandem was an. Wo machst du die Linie zwischen privat und Reich Gottes? Machst du sie da, wo Gott sie setzt? Oder setzt du dir eigene Reservate, wo du machen kannst, was du machen möchtest? Finde heraus, wo die Linie ist. Es gibt eine Linie. Und verteidige diese Linie mutig. Und wenn immer irgendwelche Leute kommen, die über diese Grenze gehen wollen, widerstehe. Und es gibt so viel Leid und so viel Durcheinander, weil wir diese Grenze nicht kennen und nicht beachten. Im Osten früher, das war, also Osten meine ich jetzt nicht Sachsen, sondern mit Osten meine ich Rumänien oder Bulgarien oder sowas. Da war das üblich, dass ein Pastor kommt und einem Paar, das ein Jahr verheiratet ist, Vorhaltungen macht, warum sie noch kein Kind haben. Und er verdächtigt sie, vielleicht haben sie nur Sex, um Freude zu haben. Und er befiehlt, sie müssen jetzt Kinder haben. Und zwar von da an jedes Jahr eins. Das ist ein krasses Beispiel, davon sind wir jetzt weit weg. Aber wir sind in anderen Bereichen auch so in Unklarheit, dass wir keine Linie setzen oder eine falsche Linie verteidigen. Ja. Das Wort Gottes bleibt in uns, wenn wir es mitnehmen in den Alltag und dort unser Verhalten prüfen an Gottes Maßstäben. Vor dem Fernseher, in der Unterhaltung mit Ungläubigen, da gilt das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, wir können uns und wir können die ganze Gemeinde verunreinigen durch böse, anklagende, bittere Worte. Und wenn du, egal von wem, böse, anklagende, bittere Worte hörst, du hast nach der Ordnung Gottes die Verpflichtung, den Bruder, die Schwester zu stoppen und zu sagen, was du machst, ist nicht richtig. Wie du redest, das ist das Gift der Bitterkeit und ich erlaube dir nicht in meiner Gegenwart und ich erlaube dir nicht in meiner Gemeinde, so zu reden. Wann werden wir endlich einmal in diese Klarheit kommen? Wann? Wenn wir das nämlich tun würden, würde ganz schnell sich die Atmosphäre verändern, weil jeder wird begreifen, ich bin hier herzlich willkommen, aber nur innerhalb der Ordnung. Und wenn ich die Ordnung breche, die ganze Gemeinde kommt und sagt, Freundchen, so geht's nicht. Wir erlauben das nicht. Wir alle haben Verantwortung. Wir können nicht die Ohren zumachen, die Augen zumachen und so tun, als haben wir nichts gesehen, es geht uns nichts an. Wir alle haben Verantwortung für die Gemeinde. So, das ist der eine wichtige Aspekt. Bleiben im Wort. Wir bejahen das Wort Gottes und dann nehmen wir es in den Alltag und da ist es immer noch die Wahrheit. Und da benutzen wir es als Maßstab, um unser Verhalten zu überprüfen. Okay? Und dann ein zweiter wichtiger Punkt, der ganz anders gelagert ist, aber auch eben dazu gehört, zu bleiben in Jesus. Das ist hier in Vers 9 dann. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und das heißt ganz praktisch, dass wenn Dinge passieren in unserem Leben, die nicht schön sind, die nicht einfach sind, die schwer zu ertragen sind, wir bleiben dabei, Gott ist für mich. Gott ist gut. Wir müssen uns disziplinieren, festzuhalten an der Wahrheit, Gott ist Liebe. Und er wacht über mir. Und er sieht das, wodurch ich jetzt gehe. Und er wird mir helfen. Und dass schwierige Dinge passieren, dass Ungerechtigkeiten passieren, dass traurige Dinge passieren, ist nicht der Beweis, dass Gott sich abgewandt hat. Ist nicht der Beweis, dass Gott gegen dich ist. Du hältst fest. Obwohl dein Verstand sagt, wenn Gott wirklich gut wäre, würde er so etwas nie zulassen. Du hältst fest an der Tatsache, Gott ist für mich. Gott ist gut. Hier ist jetzt nichts außer Kontrolle geraten. Gott hat nicht irgendwie die Übersicht verloren und bei seinen vielen Schäfchen, auf die er aufpassen muss, bin ich ihm aus den Augen gekommen, sondern ich sehe mich weiterhin in der Hand Gottes. Das ist so, so, so wichtig. Warum ist das wichtig? Weil das ist die einzige Chance, wie du dich bewahren kannst vor Selbstmitleid und vor Anklage gegen Gott. Das ist die einzige Chance, wie du dich bewahren kannst. Wenn du aufhörst, aktiv zu glauben, Auch jetzt, mitten im Tränental, jetzt mitten in den Schwierigkeiten, Gott ist gut und Gott ist für mich und Gott ist mit mir und ich bin in der Hand Gottes. Wenn du aufhörst, das zu glauben, du musst keine zweite Entscheidung treffen gegen oder für Rebellion. Du wirst rebellieren, du wirst Gott anklagen, du wirst Gott auf die Anklagebank setzen. Warum und wieso habe ich das verdient? Warum gerade ich? Wir bleiben in seiner Liebe. Das heißt, unser Verstand kann Purzelbäume schlagen, aber wir bleiben dabei. Gott ist gut und ich bin in der Hand Gottes. Ich bin jetzt in der Hand Gottes. Diese Lektion kann man bei den Männern und Frauen Gottes in der Bibel lernen. Denkt einmal an Josef, was der für Unrecht erlitten hat von seinen Brüdern. Das schlimmste und schmerzvollste Unrecht kommt immer von denen, die dir am nächsten sind. Und seine Brüder, die wollten ihn loswerden. Die haben ihn verkauft. Und wie leicht hätte Josef da sagen können, guck mal, Gott hat mir eine Berufung gegeben, Gott hat einen Plan für mein Leben und jetzt passiert das hier. Jetzt bin ich hier in der Grube und gehe jetzt als Sklave nach Ägypten. Ja, schöner Plan Gottes. Hat Gott jetzt versagt oder hat Gott seine Meinung geändert oder was? Aber eins ist sicher, diese Reise in ein lebenslanges Sklavendasein ist das Ende seines Traumes. Das ist das Ende der Berufung. Es wäre leicht gewesen, so zu denken. Aber Josef hat sich geweigert, so zu denken. Josef hat sich immer noch in der Hand Gottes gesehen. Das ist verrückt. Die Brüder haben ihn verkauft. Die Brüder haben ihn in Sklaverei geschickt. Und er geht gebunden in Ketten in die Sklaverei und sagt, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Gott ist für mich. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Berufung, ich werde ein Segen sein für viele. Was für ein Glauben. Wenn er dann später, nachdem er dann wieder aufgestiegen ist und zu Ehre und zu Ansehen und zu Macht gekommen ist, dann Jahre später seine Brüder wieder trifft. Was sagt er ihnen? Ihr gedachtet es böse zu machen. Das heißt, der war nicht blind. Er hat nicht gesagt, das war toll, was ihr gemacht habt. Es war böse. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir machen eine Sache, aber Gott macht etwas anderes. Und dann sagt er sogar, Gott hat mich vor euch hergesandt. Wie kam er nach Ägypten als verkaufter Sklave? Und er sagt, Gott hat mich gesandt. Ja, was ist das für ein Gott, der dich in deine Berufung sendet in Ketten? In Ketten der Ungerechtigkeit, in Ketten der ungerechten Behandlung durch deine Geschwister. Was für ein Gott ist das? Der Gott der Bibel. Und weil Josef festgehalten hat und sich geweigert hat, in Selbstmitleid und in Anklage und in Bitterkeit zu gehen, hat der Plan Gottes sich erfüllen können. Er sah sich in der Hand Gottes. Bleiben in der Liebe heißt, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, und jeder wird immer mal wieder Phasen haben, wo er durch Schwierigkeiten geht. Jeder. Das ist das Leben. So ist es. Das wird erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt und jedes Leid aufhören wird, jeder Schmerz aufhören wird, jede Träne abgewischt wird. Dann erst kommt das Leben ohne Leid. Solange wir auf diesem Planeten sind, weil hier Menschen sind, die unvollkommen sind, so wie du und ich, und weil hier der Teufel regiert, werden wir durch Schwierigkeiten gehen. Das ist so. Und das müssen wir bejahen. Wenn du träumst von einem problemlosen Leben, dann wach auf, das gibt es nicht auf dieser Seite. Auf der anderen Seite ja, aber auf dieser Seite gibt es das nicht. Das ist ja furchtbar, das Elend wird immer weitergehen. Nein, das Elend kann heute aufhören, wenn du dich entscheidest, mit Gott durchzugehen. Wenn du dich entscheidest, in seiner Liebe zu bleiben. Wenn du dich entscheidest, zu glauben, Diese Dinge sind nicht der Beweis, Gott ist für mich, Gott ist gegen mich, sondern Gott ist für mich. Ich bin immer noch in seiner Hand. Jesus hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Halleluja. Das ist, was Jesus gesagt hat. Irgendwo habe ich es auch aufgeschrieben, aber ihr kennt die Schriftstelle. Jesus sagt es zweimal sogar. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Er ist die Garantie. Er wacht über dir, er sorgt sich, er führt seinen Plan aus. Und da gibt es keinen Teufel, der mächtiger ist als er, der die Pläne Gottes irgendwie kraftlos und unwirksam machen könnte, sondern Gott ist im Regiment und du musst dich sehen in der Hand Gottes. Und das heißt ganz praktisch, wenn du das wirklich glaubst, gibst du ihm die Ehre und wirst ihm, wenn du durchs Tränental gehst, danken. Dein Dank ist der Ausdruck deines Glaubens. Wenn du dich weigerst, Gott zu danken in den Schwierigkeiten, verbindest du dich mit der Rebellion. Dein Dank, und natürlich, das verstehen wir alle, wenn wir durchs Tränental gehen, der Dank, das ist nicht überschwänglicher Jubel. Ich sage immer, das ist das kleine Halleluja, nicht das große. Das ist das kleine. Aber für Gott, komischerweise, ist das kleine Halleluja so viel kostbarer als das große, wenn wir mal diese schönen kurzen Zeitabschnitte haben, wo wir mal keine Probleme haben, wo alles easy ist und wo alles nur so funktioniert und wo alles gesegnet ist und alles, es gibt ja mal solche Abschnitte, ne? Manchmal von Dienstag zu Mittwoch oder so, ja, das gibt's ja mal, ja? Und dann sind wir begeistert und der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde und wir jubeln und wir schreien und wir, oh Halleluja, Gott ist gut, Probleme waren gestern, ja? Und wir denken, wow, das war jetzt ein mächtiger Gottesdienst. Ja. Gott ist viel mehr berührt, wenn er sieht, wie du mitten durchs Tränental gehst und ihn preist und das kleine Halleluja bringst. Das in deinen Augen total jämmerlich ist und du hast das Gefühl, also so kann man Gott nicht ehren, so kann man Gott nicht preisen. Das ist ja jämmerlich, das ist ja erbärmlich. Aber weil es dich etwas kostet, ist es so kostbar für Gott. Ist so wichtig. Weil du damit beweist, ich bleibe in seiner Liebe. Ich bleibe in seinem Wort. Ich bleibe in der Wahrheit. Darum ist es so kostbar für Gott. So kostbar. Ich werde es niemals vergessen. Ganz am Anfang meines Glaubenslebens, da war ich gerade vielleicht 2 Jahre war ich gläubig und habe zum ersten Mal Verfolgung erlebt und Menschen haben Lügen über mich erzählt, haben mich verleumdet und das waren meine Geschwister. Und das tat so weh und ich war so empört. Wie kann das sein? Die haben die Bibel, die glauben an denselben Gott wie ich und die erzählen handfeste Lügen. Ich könnte hingehen und könnte beweisen, dass das Quatsch ist. Und da war so viel Schmerz und da war so viel, oh, wie furchtbar ist das alles und habe mich darüber aufgeregt. Ja. Und habe nicht gemerkt, wie es vermischt war mit Selbstmitleid und mit Rebellion. Ich habe es nicht gemerkt. Und ich ging zu einer Schwester, die ich für sehr weise und reif hielt und habe ihr mein Leid geklagt und was sie alles gemacht haben und was sie für über mich erzählen und was da alles ist und habe gesagt, was soll ich denn jetzt bloß machen? Und das war die falsche Frage. Sie sagt, ich weiß, was wir jetzt machen. Jetzt preisen wir Gott. In mir kamen Gefühle hoch. Ich hätte diese Schwester würgen können. Und eins war klar für mich. Die ist längst nicht so reif, wie ich mir das gedacht hatte. Weil wenn die wirklich liebevoll wäre, die würde doch jetzt nicht so einen Rat geben. Die würde doch jetzt nicht so mich quälen, zu meinem Elend obendrein, jetzt noch was Schlimmeres, jetzt soll ich Gott preisen. Nach allem war mir zumute, vielleicht Pläne zu machen, eine Bombe zu werfen, nicht vielleicht in das Haus von dem Ältesten, aber wenigstens in seinen Vorgarten, ihn ein bisschen erschrecken oder irgendwas. Also viele Ideen hatte ich. Aber zu preisen, dankbar zu sein, Gott, ich danke dir, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Es ist ein purer Ausdruck deiner Güte. Das kam mir vor wie Wahnsinn. Da gibt man ja seine Redlichkeit auf. Weil das weiß doch jeder, dass das eine furchtbare Situation ist. Und darüber kann man doch nicht dankbar sein. Aber was sagt die Bibel? Sei dankbar in allem. Das ist, was die Bibel sagt. Und die Schwester hat ganz offensichtlich erwartet, dass ich jetzt wirklich tue, was das Wort sagt. Und ich dachte, du verstehst nicht. Ja, das Wort ist das Wort, aber jetzt geht's mir schlecht. Jetzt bin ich in einer ganz schweren Situation. Bibel hin, Bibel her, aber mir geht's elend. Und ich möchte mich auskotzen oder ausweinen oder auf den Tisch schlagen oder eine Bombe werfen, aber doch nicht preisen. Verstehst du das denn nicht? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Aber die verstand überhaupt nicht, sagt, Gott ist Gott und Gott ist gut und komm, jetzt preisen wir ihn. Was für eine furchtbare Situation. Und dann hat sie auch nicht mit mir diskutiert. Sie ging auf die Knie, hob ihre Hände hoch und fing an, Gott zu preisen. Und ich wusste, das ist, was ich jetzt zu tun habe. Und ich habe gekämpft. In mir tobte es. Kannst du das nachempfinden? Und ich wusste, sie hat recht, aber ich wollte nicht. Und ich wusste noch etwas. Wenn ich jetzt meinen Gefühlen nachgebe, wie soll ich am nächsten Sonntag vor derselben Gruppe, zu der diese Frau gehört, wie soll ich da das Wort Gottes verkündigen? Wie soll ich sagen, Leute, Gott ist gut, lass uns ihn ehren, er verdient unser Lob und in seinem Namen haben wir Sieg. Das konnte ich doch gar nicht mehr sagen. Und ich habe gemerkt, hier ist jetzt eine Entscheidung. Entweder ich unterordne mich unter Gottes Ordnung und ich sterbe ab diesem Drang nach Selbstrechtfertigung und Rebellion und Empörung und Aufbegehren. Oder ich verliere meinen Dienst. Und ich habe wirklich gedacht, während die auf den Knien war, Hände hoch rumpriesen, dachte, wo ist die Tür? Ich könnte jetzt einfach sie preisen lassen und ich gehe jetzt einfach. Aber ich wusste, wenn ich gehe, verrate ich die Wahrheit. Verrate ich Gott und verliere das Recht, das Wort Gottes zu verkündigen. Das war eine furchtbare Situation. Schlussendlich habe ich meine Knie gebeugt und habe angefangen, mit brüchiger, zittriger Stimme Gott zu ehren. In mir war alles, aber nicht Gott zu ehren. Und weißt du, eine Weile später hat Gott mir gezeigt, dass das eine ganz wesentliche Glaubensprüfung war. Und dass da meine Berufung auf dem Spiel stand. Klar, du kannst hinterher zurückschauen, kannst Buße tun, kannst sagen, was ich gemacht habe, war verkehrt. Aber wenn du deine falschen Entscheidungen nicht korrigierst, wirst du dich immer weiter wegbewegen vom Plan Gottes. So, wir bleiben in der Liebe Gottes, indem wir glauben, wir sind immer noch in der Hand Gottes. Gott ist in Kontrolle. Gott ist immer noch gut. Gott regiert immer noch. Und deswegen verdient er mein Dank und mein Lob. Und das ist der Weg, wie er dich durchführt durchs Tränental. Das ist der Weg, wie er dir beisteht, wie du seine Gegenwart wieder bekommst, mitten in den Problemen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Römer 8. Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 37. In diesem allen, in Verfolgung, in Bedrängnis, in Gefahr oder Schwert, das steht für Gewalt. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das Geheimnis der Überwinder. Festhalten an der Liebe Gottes, obwohl der Verstand sagt, hey, komm, zähl mal zwei und zwei zusammen, wenn Gott Gott wäre, du wärst nicht in diesen Problemen. Wenn Gott für dich wäre, die Dinge würden anders laufen. Nicht mit unserem menschlichen Verstand schauen wir unsere Situation an, sondern mit dem Herzen des Glaubens sagen, Gott ist gut. Gott ist in Kontrolle. Ich bin in seiner Hand und ich ehre ihn. Und wir brauchen Schwierigkeiten, um diese Lektion zu lernen und tiefer verankert zu werden in der Liebe Gottes. Schwierigkeiten haben eine Funktion. Schwierigkeiten sind nicht der Beweis, Gott ist gegen dich. Schwierigkeiten sind der Beweis, Gott ist für dich. Komm, wir gehen mal 5. Mose. Kapitel 8. Vers 2. Gott spricht hier zu seinem Volk, fast am Ende dieser 40-jährigen Wanderung im Kreis, von einer Schwierigkeit, von einem Problem zum anderen. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Warum hat Gott sie diese 40 Jahre geführt im Kreis? Weil er daran gefallen hatte, dass es ihnen so schlecht ging, dass sie so viele Probleme hatten? Nein, weil er eine Absicht hatte. Er hatte eine Absicht. Was war seine Absicht? Sie zu demütigen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade, dem Stolzen widersteht er. Gott will eine Beziehung haben, wo er dich segnen kann, wo er dir Gnade geben kann. Dazu müssen wir Demut lernen. Wie lernen wir Demut? Indem wir durch Situationen gehen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Hallo. Und diese schwierigen Situationen, die wir nicht handhaben können, die wir nicht lösen können, die wir nicht einfach so abschütteln können, bewirken etwas. Um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Schwierigkeiten machen offenbar, was in unserem Herzen ist. Das bedeutet nicht, dass Gott sagt, jetzt bin ich mal gespannt, was in ihrem Herzen ist. Sondern es bedeutet, wir erkennen, was in unserem Herzen ist. Gott weiß es schon längst. Für Gott braucht es keine Tests. Aber wenn er uns sagen würde, da ist Rebellion in deinem Herzen, da ist tiefe Unabhängigkeit in deinem Herzen, da ist Misstrauen in deinem Herzen, da ist eine absolut selbstsüchtige Motivation, wir würden es nicht glauben. Ach Gott, nee, du kennst mich nicht wirklich. Denk mal wie Petrus, ja, Jesus sagt, du wirst mich diese Nacht verleugnen. Und Petrus, Jesus, du weißt nicht, wie tief meine Hingabe ist. Die anderen ja, aber ich niemals. Ich werde mein Leben lassen für dich. Er klopft wohlwollend Jesus auf die Schulter, sagt, Jesus, jetzt bist du aber echt mal daneben. Muss ich dir sagen, du kennst mich gar nicht. Du weißt nicht, wie viel Hingabe ich habe, wie entschieden ich bin. Er hätte doch besser seinen Mund halten müssen, sagen, hier redet die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit sagt, ich werde ihm verleugnen, dann gibt es nur eine Antwort. gibt es irgendeine Chance, das zu verhindern? Es wird passieren, weil du es sagst, du weißt es. Gibt es einen Weg, wie wir das verhindern können? Aber Jesus stellt sich über Petrus und sagt, nee, niemals, niemals, wirklich nicht. Da verkennst du mich. Das menschliche Herz hat eine Neigung, sich über Gott zu stellen. Dein Herz und mein Herz hat eine solche Neigung. Aber Buße tun, das heißt umkehren, uns abwenden, können wir nur von etwas, was wir sehen. Nehmen wir an, dass jemand in Stolz. Es reicht nicht aus, dass du hingehst und sagst, Bruder, ich sehe Stolz. Ach so, okay, Herr, vergib mir meinen Stolz, fertig. Es gibt solche Leute, die meinen, was Gott hören will, ist Worte. Gott will, dass du ihm deinen Stolz bringst, nicht Worte über deinen Stolz. Und wie kannst du deinen Stolz bringen, wenn du ihn nicht siehst? Wie kannst du deine Rebellion bringen, wenn du ihn nicht siehst? Wie kannst du dein Selbstmitleid bringen, wenn du ihn nicht siehst? Und dafür sind die Schwierigkeiten da. Die Schwierigkeiten sind dazu da, um an die Oberfläche zu bringen, was in unserem Herzen ist. Wir müssen nur bei den Schwierigkeiten schauen, wie wir reagieren, was da in uns vorgeht, wie wir reden, wie wir uns rausreden, wie wir uns verhalten. Da haben wir Offenbarung über was in unserem Herzen ist. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Da kommt's raus. Warum ich? Womit habe ich das verdient? Also mit anderen Worten, ich glaube immer noch, weil ich mich bemühe, ein guter Mensch zu sein, sollte Gutes mir kommen von Gott. Das Gute von Gott kommt, weil Gott gut ist und weil ich es nicht verdiene und weil er es mir schenkt, ohne dass ich es verdiene. Aber die Selbstgerechtigkeit pocht auf, ich bin anständig, ich fahre nie zu schnell, ich trinke nie zu viel, ich rauche nicht, ich tue nichts Schlimmes, also Gott muss mich segnen. Wir verwechseln wohl an, das ist das Problem überhaupt, wenn ich das mal so sagen darf, damit ich es als Gebetsanliegen mal nehmen kann. Das ist das Problem des deutschen Evangelikalismus. Wohlanständigkeit wird verwechselt mit Heiligkeit. Wir sind keine Terroristen, wir schmeißen keine Bomben, wir rauben keine Banken aus, wir gehen auch nicht ins Bordell, jedenfalls nicht offiziell, ja. Und wir sind anständige Menschen. Gott sucht nicht anständige Menschen, Gott sucht hingegebene Menschen, an deren Herzen er wirken darf. Da ist ein Unterschied zwischen anständigen Menschen und hingegebenen, gläubigen Menschen. Da ist ein Unterschied. So, die Schwierigkeiten sind Gottes Art und Weise, um Dinge aus unserem Herzen hervorbringen zu lassen. Was Gott tut, ist, erläutert unser Herzen. Und diesen Vorgang des Läuterns unseres Herzens oder des Glaubens vergleicht Gott mit dem Vorgang, dass wie Gold geläutert wird. Wir wissen in der Natur, Gold kommt niemals in reinem Zustand vor. Gold ist immer vermischt mit allen möglichen anderen Dingen, mit anderen Metallen. Und die Art und Weise, wie Gold geläutert wird, es kommt ins Feuer. Und im Feuer verliert dieses Gold seine Fassung. Und in der Bedrängnis verlieren wir auch unsere Fassung. Und dann kommt raus, was wirklich da ist. Ja? Das Gold wird flüssig, es kann sich nicht mehr irgendwie zusammenhalten, unter Kontrolle halten. Und dann kommt aus der Tiefe nach oben, was an Verunreinigungen drin ist. Und je nachdem, wie hoch die Temperatur ist, immer mehr verschiedene Unreinheiten kommen heraus. Und der Goldschmied würde sagen, die letzte Verunreinigung, die an die Oberfläche kommt, ist Silber. Die letzte Verunreinigung ist das Silber. Für den Goldschmied, der Gold haben will, ist Silber Unreinheit. Und das kommt ganz zum Schluss raus, das Silber. Und wenn er vorher abbrechen würde, wäre das immer noch vermischt, Gold mit Silber. Aber er will reines Gold haben, darum macht er weiter und lässt die Flamme noch heißer werden und es kommt raus. Und Gott sagt, so wird unser Glaube geprüft. Also wir gehen unter der Verordnung Gottes, unter der Zulassung Gottes durch Schwierigkeiten und unser Glaube wird geprüft. Letzte Schriftstelle. 1. Petrus. Kapitel 1, dort redet er von unserem Erbe, von einem unvergänglichen, Vers 4, unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die jetzt in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Es ist ein Hinweis auf die herrliche Gemeinde. Die volle Dimension der Rettung wird in der letzten Zeit offenbar werden. Da haben wir die Überwindergemeinde, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben, die den Tod und die Angst vor dem Tod überwunden hat. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und die Endzeitgemeinde wird eine Gemeinde sein, die eine Liebe zu Jesus hat, größer als die Angst vor dem Tod. Das ist das Ziel. Zu dieser Art von Glaube will der Herr uns bringen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Da haben wir es. Der Glaube wird geprüft, wird geläutert durch Schwierigkeiten, durch schwere Zeiten, so wie das Gold auch geläutert wird. Das Gold erprobt wird durch Feuer. Halleluja. So, wenn wir gesagt haben, Gott, wir wollen dir dienen aus reinem Herzen, sagt Gott, wunderbar. Aber bitte glaub nicht, dass du das reine Herz schon hast. Du hast dich entschieden für einen Prozess der Reinigung. Das Endziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist am Ende. Das Endziel des Glaubens. Und dazwischen gibt es sehr viel, wovon wir keine Ahnung haben. An Unabhängigkeit, an Rebellion, an Auflehnung, an Stolz, uns über Gott zu stellen und Reservate abzuzäunen, wo Gott nicht rein darf, ob das deine Gedanken sind, deine Sexualität oder deine Familie oder deine Finanzen oder irgendwas. Wir zäunen Reservate ab und sagen, Gott sei Gott und regiere, aber hier nicht. Hier ist mein Reservat. Hier mache ich, was ich will. Und Gott sagt, du hast gesagt, du willst mir ganz dienen. Ich reiße die Zäune ein. Lass mich da rein. Lass mich deine Ordnung aufrichten in deiner Gedanken, in deinen Worten, in deiner Fantasie, in deinen Beziehungen der Geschwister untereinander, in deiner Beziehung zur Gemeinde. Lass mich die Ordnung, die ich für immer schon beschlossen habe und die einzige ist, die Segen bringt, lass mich diese Ordnung aufrichten in deinem Leben. Du hast gesagt, du willst mir dienen von ganzem Herzen. Dann lass mich handeln. Und er schafft in seiner Weisheit Situationen, die dir zu heftig sind, die eine Nummer zu groß sind, wo du sagst, hier komme ich an mein Ende. Aus Liebe. Weil du gesagt hast, Gott, reinige mein Herz. Gott sagt, ich habe es gehört, du hast viele Male gesungen. Hast du es einfach nicht gemeint? Doch, okay, dann geh mit mir da durch. Und lass mich das noch sagen. Jede Verkündigung, jede Lehre über die Liebe Gottes, die dieses Element der Züchtigung, der Erziehung, der Läuterung nicht kennt und kennen will, kommt aus dem Geist des Humanismus. Kommt nicht aus diesem Buch, kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Und die christliche Welt ist überschwemmt von einer Pseudo-Liebe, die mit der Liebe Gottes nichts zu tun hat. Nur die Vokabeln sind gleich. Aber die wirkliche Liebe Gottes packt dich nicht in Watte oder auf Rosen, sondern sie lässt dich durch Schwierigkeiten gehen. Und die Güte Gottes ist nicht, dich zu bewahren vor Schwierigkeiten, sondern mit dir da durchzugehen und dich in den Schwierigkeiten Lektionen zu lernen, die du anders nicht lernen kannst. Du kannst sie nicht anders lernen. Man kann diese Dinge nicht am Schreibtisch mit einem Buch lernen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. So, deswegen, lasst uns das noch einmal neu festmachen. Wir wollen in eine lebendige, bleibende Verbindung mit Jesus kommen und diese Verbindung aufrechterhalten, indem wir in seinem Wort bleiben und indem wir ihm vertrauen. Er ist Liebe und wir sind in seiner Hand. Und dann gehen wir durch Dinge durch und wir lernen und wir werden verändert und wir werden gereinigt und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild verändert. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass deine Wege anders sind als unsere Wege. Wir danken dir, dass du uns ernst nimmst. Und wenn wir gesagt haben, wir wollen eine Liebe haben zu deinem Sohn, die alles übersteigt, die ihm den Platz gibt, der Erste ist vor allem anderen, dann hast du das gehört. Und das ist für dich die Einladung, unsere Herzen zu beschneiden, an unseren Herzen zu wirken und die Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, offenbar zu machen und uns zu überreden, diese Dinge zu beurteilen, so wie du sie beurteilst, als Hindernis für eine Liebesbeziehung zu dir. Als etwas, was nicht mehr zu uns gehört. Und dass wir uns verabschieden von diesen Fehlhaltungen, von diesen falschen Dingen, dass wir uns verabschieden von der Unabhängigkeit und mehr mit dir übereinstimmen. Dein Ziel ist es, uns in völlige Übereinstimmung mit dir zu bringen. So wie dein Sohn hier auf der Erde in Übereinstimmung mit dir war und Gerechtigkeit geliebt hat und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Und dahin willst du uns bringen. Das ist die Ebenbildlichkeit Christi, diese Herzensübereinstimmung, dass wir Dinge, die dich betrüben, die gegen dich sind, hassen mit ganzem Ernst, mit ganzer Entschiedenheit. Und dass wir das, was dich ehrt und was von dir kommt und was auf dich hinweist, dass wir es lieben von ganzem Herzen. Und dass wir fähig sind zu trennen, so wie du das tust, wenn das andere Menschen betrifft, auch wenn es uns selbst betrifft. Wir lernen zu trennen zwischen unserer Person und den Dingen in unserem Leben und unseren Verhaltensweisen und unseren Denkweisen, unseren Herzenshaltungen. Und wir sagen, du hast zu uns Ja gesagt, aber du sagst Nein zu Rebellion, du sagst Nein zu einer Neigung zur Uneinheit, du sagst Nein zum Humanismus, du sagst Nein zu einer falschen Liebe, du sagst Nein zu Menschenfurcht, du sagst Nein zur Menschengefälligkeit, du sagst Nein, weil uns das zerstören wird, weil uns das hindern wird, dich zu kennen und in Gemeinschaft mit dir zu wachsen und in das Bild deines Sohnes umgestaltet zu werden. So, wir danken dir für deine gewaltigen Pläne, die du hast für uns und für die Gemeinde. Und du richtest hier deine Ordnung auf in unseren Herzen, damit du uns gebrauchen kannst, die Stadt zu segnen, das Land zu segnen, Nationen zu segnen. Halleluja, Halleluja. Geheiligt werde dein Name. Wir ehren dich. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke.